Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ende November kam eine Meldung, bei der wir hier in der Redaktion ein bisschen gestutzt haben. Da hieß es, die Schriftstellerin Julia Frank übergibt ihr Archiv dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach, also Briefe, Korrespondenzen mit dem Verlag, Essays, Übersetzungen, aber auch die Manuskripte von erfolgreichen Romanen wie Die Mittagsfrau, für den Julia Frank 2007 den Deutschen Buchpreis bekommen hat und der in 37 Sprachen übersetzt wurde. Gestutzt haben wir bei dieser Nachricht vor allem, weil Julia Frank erst 49 Jahre alt ist und ich bin gespannt, was sie zu diesem Schritt bewegt hat. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen, herzlich willkommen auch an Sie.
Wie ist denn das? Bietet man diesen Archivaren in Marbach da seine Sachen an oder wird man da gefragt?
Man wird schon gefragt. Das ist allerdings natürlich, je nach Lebenssituation gibt es unterschiedliche Auslöser oder Gründe, warum man sich dann dazu entschließt. Es gibt auch Schriftsteller, die bauen sich in ihren Villen oder Wohnungen eigene Altare und Archive auf. Für mich war das tatsächlich immer in den letzten Jahren eine drängende Platzfrage auch, wohin mit all den Belegexemplaren, mit all den Plakaten, mit all den Manuskripten. Das hat im Laufe der Jahre, haben allein die Materialien über einen großen Raum gefüllt. Und als ich kürzlich, das war Ende letzten Jahres, umzog und in eine deutlich kleinere Wohnung umgezogen bin, war klar, ich muss mich von ganz vielen dieser Dinge, dieser Materialien trennen, habe auch vieles verschenkt, an Bibliotheken gegeben. Aber ein Großteil gerade der Manuskripte und der Belegexemplare hat Marbach dann dankenswerterweise übernommen.
Könnte man sowas theoretisch auch rückgängig machen und sagen, ach, ich möchte es mir gern nochmal angucken, kann ich das mal wieder ein halbes Jahr ausleihen?
Nein, aber man hat natürlich jederzeit Zugriff auf diese Dinge und kann jederzeit nach Marbach fahren und sich dort in die eigenen Manuskripte wieder einlesen, wenn man das denn möchte. Und ich habe zum Beispiel bislang Tagebücher oder auch private Briefkorrespondenzen noch nicht nach Marbach gegeben.
Jetzt haben Sie aber neulich, habe ich gesehen, in Marbach auch an einer Veranstaltung teilgenommen, die hieß Schreiben oder Nichtschreiben. Und Sie haben ja auch schon lange keinen neuen Roman veröffentlicht. Da habe ich mich schon gefragt, ist das jetzt irgendwie, will die Sachen einfach nicht mehr haben? Schließt sie damit auch das Schreiben ab? Ist das auch, muss man das befürchten als Leser Ihrer Bücher?
Nein, das muss man, glaube ich, nicht befürchten. Ich schreibe immer. Ich glaube, es gibt wenige Schriftsteller, die sich aussuchen können, ob sie schreiben oder nicht schreiben. Das Schreiben ist tatsächlich eine Art Notwendigkeit, eine innere. Aber die Öffentlichkeit hat mir, muss ich sagen, im Laufe der 10, 15 sehr erfolgreichen Jahre auch sehr zugesetzt. Die Öffentlichkeit ist ein unfassbarer Zeitdieb, ein Konzentrationsdieb, und letztlich natürlich auch die Konfrontation mit Öffentlichkeit für einen so schüchternen Menschen wie mich.
Was meinen Sie mit Öffentlichkeit? Die Kritik, die Leser, die Lesungen, der ganze Literaturbetrieb?
Zum einen sind es tatsächlich Lesungen vor einem Publikum mit 100 oder 400 Menschen. Das sind Situationen, denen ich im Laufe der Jahre entgegenwuchs, aber Sie können sich kaum vorstellen, mit welchen zitternden, schlotternden Knien ich in den ersten Jahren jede dieser Bühnen betreten habe und es nie genossen. Auch wenn ich dann versuche, mich ganz auf das Gespräch jeweils mit dem Moderator, mit dem Publikum zu konzentrieren, ist das fern jeden Genusses, also diese Form des auf die Bühne steigens, sich einer Öffentlichkeit, als Person sich einer Öffentlichkeit auszusetzen, das verursacht in mir wahnsinnige Ängste. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht allein. Es gibt Schriftsteller wie Feridun Çaymoğlu, der hat mal zu mir ganz lachend frei gesagt, ich bin eine Rampensau. Klar, es
ja,
gibt
der macht
Schriftsteller,
ja auch 80
die genießen
Lesungen
es.
Genau. Im Jahr, genau.
Genau. Aber ich habe das nie genossen und dazu kommt natürlich, klar, die Kritik, die ist auch zum Teil entsetzlich und setzt einem zu. Ich bin nicht jemand, da ganz cool damit umgehen kann und sagt, ich lese das alles nicht, zumal man wird darauf angesprochen, man wird von Lesern wie auch von Moderatoren auf bestimmte Kritiken angesprochen. Das kann einen nicht kalt lassen. Da die Literatur das Subjektivste, das Individuellste, das Eigentliche ist, das man von sich nach außen gibt, ist auch jede Kritik so treffend, wie sie gemeint ist, und zwar persönlich treffend. Das hat nichts mit ihrer inhaltlichen Qualität zu tun und auch nichts mit der inhaltlichen Qualität des Buches, um das es geht, sondern mit der öffentlichen Zurichtung der Person, die dahinter steht.
Sie sind ja sehr beliebt beim Publikum und bei den Buchhändlern und haben aber bei dem letzten Roman, muss man sagen, wirklich auch nur bei dem, bei Rücken an Rücken, da wurde ja auch wirklich so unter der Gürtellinie, fand ich, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, sehr, sehr ausgeteilt. Dann gibt es ja Leute, die sagen, naja, wenn man schon was veröffentlicht, muss man sowas auch aushalten können. Aber in den letzten Jahren hat man oft den Eindruck, dass da auch die Kritik gerade auch bei weiblichen Schriftstellerinnen oft übers Ziel hinausschießt. Gibt es da für Sie auch eine Grenze, wo Sie, haben Sie ja gerade schon gesagt, man muss offenbar nicht alles aushalten.
Ja, man kann gar nicht alles aushalten und man zieht sich dann eben einfach noch weiter zurück und zögert tatsächlich mit dem Veröffentlichen, und das macht etwas in einem. Tatsächlich ist man anders als beim Film oder in der Musik, die immer als Ensemble auftreten, ist man als Autor ganz allein. Es ist niemand sonst für ein Buch verantwortlich. Jede Kritik trifft unmittelbar in den eigenen Kopf, ins eigene Hirn, in die Hand des Schreibenden.
Aber man kann es auch nicht lesen, oder?
Es gibt Schriftsteller, die daran vorbeileben und nicht lesen, was über sie geschrieben wird. Haben mir einige Kollegen, vor allem Männer, auch immer wieder in den letzten Jahren beteuert, dass sie das einfach gar nicht machen. Aber es geht natürlich auch nicht nur Frauen in der Öffentlichkeit schlecht. Auch Männer werden angefeindet. Wir erinnern uns zum Beispiel an Christian Kracht vor 2-3 Jahren. Da gab es dann tatsächlich eine Art öffentliche Debatte. Dann springen andere Feuilletonisten dem Schriftsteller, dem geliebten Schriftsteller zur Seite und verteidigen ihn, oder auch der Verleger in dem Fall. Das alles kann man als Schriftsteller gar nicht kontrollieren. Man kann nur seinen Text schreiben, man kann sich nur zurückziehen und sich auf das konzentrieren, besinnen, das die eigentliche Arbeit ausmacht, das Schreiben selbst.
Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, das ist was, was ich mich manchmal frage, dass das immer personenbezogener wird, diese negative Kritik, und dass es auch häufig so ist, und wir haben vorher so überlegt, bei Judith Herrmann war das auch so, dass sie vorher wahnsinnig gelobt wurde, dann hieß es irgendwie beim zweiten Buch, schrieb Edo Rehns zum Beispiel, sie hat zwei Probleme, sie kann nicht schreiben und sie hat nichts zu sagen. Also das ist ja quasi die Vernichtung einer, genau, einer Schriftstellerin, und könnte das nicht auch sein, man hat manchmal den Eindruck, die Kritiker bestrafen sich für ihre eigene Begeisterung, die sie beim ersten Buch hatten, und da muss jemand auch so ein bisschen vom Sockel gestoßen werden.
Ja, es gibt natürlich unglaublich komplexe Dynamiken aus Missgunst, Neid, die immer dann eintreten, wenn ein Schriftsteller mit einem Buch besonders erfolgreich war oder zu werden droht. Das habe ich in meiner Entwicklung auch schon bei der Mittagsfrau bemerkt. Da waren die Kritiken auch heftig. Und mir war vollkommen klar, dass jedes Buch, das als nächstes erscheinen würde, es sehr schwer haben würde bei der Kritik. Einfach weil der Neid, die Missgunst und der Affekt gegen ein solch erfolgreiches Phänomen enorm sind. Und das nimmt dann tatsächlich eine Dynamik an, die wird von keinem Einzelnen lanciert. Da gibt es keinen Dirigenten in dieser Hinrichtung, die dann geschieht, sondern das ist ein kultureller Reflex. Vielleicht hat das was mit einem kulturellen Reflex gegen Frauen zu tun. Das können wir uns immer wieder fragen. Auch unter den Dirigentinnen gibt es nur ganz wenige Frauen. Unter den Regisseurinnen gibt es nur ganz wenige Frauen. Überall dort, wo Frauen das Wort haben, wird deren Wort, deren Macht, die damit entstehen könnte, natürlich angefeindet, unterwandert, zerschlagen nach Möglichkeit.
Fängt das nicht auch schon eigentlich mit diesen Zuschreibungen an? Ich erinnere mich noch, als Sie angefangen haben, Sie waren zwar nicht total mit diesem Stempel belegt, aber da gab es ja dieses Fräulein-Wunder-Phänomen und damit macht man ja Frauen eigentlich auch schon ein bisschen handhabbarer, greifbarer. Damit fängt auch die Misere eigentlich schon an.
Ja, das, dagegen können wir uns natürlich nicht wehren. Also wir sind Frauen, wir wollen auch, oder ich zumindest, möchte auch eine Frau sein, auch bleiben. Und natürlich können wir uns nicht dagegen wehren, dass unsere Gegenwart vor allem aus Bildern besteht. Wir sind auf Fotos, im Fernsehen, überall, im Internet, überall sichtbar und werden danach beurteilt, wie wir aussehen. Jeder Schriftsteller, ob Mann oder Frau, nimmt möglichst gute Fotos von sich oder die Presseabteilung der Verlage nimmt die möglichst besten Fotos, sodass jeder darauf gut aussieht, Mann wie Frau oder halbwegs gut aussieht. Denn Frauen wird es dann natürlich zum Vorwurf gemacht und das heißt, sie sieht gut aus, also klar hat sie Erfolg, klar will ein Verlag die Bücher dieses jungen Fräuleins drucken, weil sie ja gut aussieht. Und dann gucken wir uns doch mal an, wie sie aussehen. Da hat selbst die Emma, muss man schändlicherweise sagen, damals mitgemacht und hat einen ganzen Parcours, so ein Panorama von weiblichen Schriftstellerporträts in ihrem Heft auf einer Doppelseite abgedruckt und sie untertitelt mit jeweils passenden mit passenden Ausdrücken, die diesen Frauentypus zusammenfassen sollten. Die Verwegene, die Wilde, die Abenteuerin, die Naive. Das hatte nichts mit der Literatur zu tun, nur mit dem Porträt. Und es war nicht bildkritisch gedacht.
Na, da bleibt noch einiges umzudenken und zu tun. Und jetzt nehmen Sie sich da so raus, aber gibt es denn für die Leser, für Ihr Publikum schon noch sowas wie Hoffnung, dass wir mal wieder einen Roman von Julia Frank lesen dürfen?
Doch, ich glaube ja. Ich glaube, es sind zwei Julia Franks. Die eine ist die, die wirklich diese Bücher schreibt und die dafür oft Jahre braucht der Entwicklung. Und ich bin einfach, auch das gehört zu jedem Schriftsteller-Dasein dazu. Ich bin in meinem Leben auch immer wieder mit Manuskripten gescheitert und habe Manuskripte, von Anfang an war das so, habe Manuskripte nach 50, 60, 70 Seiten verworfen, eine Pause eingelegt, andere Dinge gemacht, geschrieben und wieder neu angefangen. Und diesem Prozess folgend bin ich trotzdem guter Dinge, dass da ein Roman entsteht, der vielleicht eines Tages von der anderen Julia Frank der Öffentlichkeit freigegeben wird. Die andere Julia Frank ist diejenige, die diese Schreibende beschützen muss. Und das ist gerade nach den Erfahrungen der Öffentlichkeit dieser erfolgreichen 15 Jahre sehr, sehr schwer, da den richtigen Moment zu finden und zu sagen, jetzt halten wir uns für und das Buch für stark genug, um das erneut zu wagen.
Also ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall lesen, Julia Frank. Danke für dieses Gespräch. Und die Bücher von Julia Frank, die es schon gibt und die wir schon lesen können, wie Die Mittagsfrau oder Rücken an Rücken, die sind beim Fischer Verlag erschienen.